Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Pfarrer, als Pastor und Seelsorger hat man viel mit Menschen zu tun, die in ihrer Familie Konflikte und Schwierigkeiten haben. Da läuft es mit den Eltern, mit den Geschwistern, mit den Kindern nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Und das, obwohl man gläubig ist. Da ist die Ehe so zerrüttet, obwohl man selber gläubig ist. Die Dinge funktionieren nicht. Und das Schlimme für einen Christen ist dann oder eine Christin, dass eben nicht nur das Bedrückende des Problems, was tatsächlich an der Tagesordnung da ist, es gibt noch so ein extra christliches Problem, weil man nämlich denkt, ja, ich bin doch noch ein ganz schlechter Christ. Weil in christlicher Familie, in christlicher Ehe müsste ja alles ganz anders aussehen. Es gibt so ein falsches Verständnis davon, wenn ich zum Glauben gefunden habe, wenn Jesus der Herr ist, dann läuft Ehe automatisch, dann läuft Familie automatisch. Und dann ist man nicht nur traurig und belastet über die eigentliche Konfliktsituation in der Familie, man fühlt sich auch noch schlecht, weil man quasi als Christ versagt hätte. Und der Widersacher redet einem dann ein, Sister, du und ihr in eurer Familie, ihr seid auch noch eine ganz kleine Gurkentruppe. Dieses Frustrationselement, dass man dann auch noch glaubt, man sei ein ganz schlechter Christ, man würde nicht irgendwelchen christlichen Standards entsprechen, hat keinen Anhalt an der Bibel. Es ist nämlich in der Bibel nicht so, dass die Bibel erzählen würde, ja, wenn du zum Glauben kommst oder wenn du zum Herrn gehörst, ja, dann bist du automatisch auch eine Familie, wo alles klappt, wo nur noch einen ganzen Tag Loblieder gesungen werden, alle sich umarmen. Nein, in der Familie Gottes gibt es Streit, Probleme, Schwierigkeiten. Und das Interessante ist, dass die Bibel gerade das erzählt. Ich kenne keine Geschichte der Bibel, wo dann großartig erzählt wird, ja, die sind zum Glauben gekommen und danach gab es dann nur noch goldene Tage. Sondern was die Bibel erzählt hinlänglich, sind die Geschichten des Versagens. Ehebruch, Totschlag, Kain und Abel, geht schon direkt so los halt. David, die Familie, nicht? Da wendet sich sein eigener Sohn gegen ihn, will ihn umbringen halt. Furchtbare Dinge, der gesegnete David. Auch in der Familie, die Jesus hineingeboren, wir haben eben diese erste Lesung gehört, da haben sie ihn verloren. Später, als er seinen Dienst tut, da kommt seine Mutter, da kommen mit den Brüdern, die sagen, der hat sie nicht mehr alle, der ist von Sinnen. Also nichts von wegen heilige Familie, klappt alles. Die Geschichten, die erzählt werden, sind häufig eine Geschichte eben des Scheiterns. Und obwohl man bei Gott ist, kriegt man so viele Dinge nicht hin. Ich sage das so ausführlich zur Einleitung, weil Thema heute im Gottesdienst ist ja Familie. Auch um denen ein bisschen Mut zuzusprechen, die vielleicht gerade in so einer familiären Situation sind, wo sie denken, ja, ich habe es nicht hingekriegt. Ich bin der totale Versager. Wir hier in unserer Familie, wir sind viel, viel schlechter als all die anderen in der Gemeinde. Die sind ja alle so heilig halt. Ne? Da guckt er nicht hinter die Fassaden. Jeder hat familiär Päckchen zu tragen. Und die Bibel, wie gesagt, spricht offen davon. Und jetzt komme ich zum Predigtext. Das ist auch wieder so eine heilige Familie, die wir haben. Die Top-Familie. Jakobs Familie. Der Segensträger. Übrigens, den Segen hat er sich auch erschummelt. Von seinem Bruder hat sein Vater betrogen, den belogen. Auch Geschichten furchtbar. Was für eine Geschichte. Aber die tragen den Segen. Das ist die Familie, die Segenslinie Gottes. Und jetzt hören wir eine Geschichte aus 1. Mose 35, wo wieder in der Familie alles drunter und drüber geht. Wir wollen aber zunächst einmal diese 5 Verse hören über diese Familie Jakobs, was bei ihnen passiert. Wir hören als Predigtext 1. Mose 35, die Verse 1 bis 5. Gott sprach zu Jakob, mach dich auf und zieh nach Bethel und wohne da selbst und errichte dort einen Altar dem Gott, der dir erschien, als du flohst vor deinem Bruder Esau. Da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die mit ihm waren, tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider und lasst uns aufbrechen und nach Bethel ziehen, dass ich dort einen Altar errichte dem Gott, der mich erhört hat zur Zeit meiner Trübsal und mit mir gewesen ist auf dem Wege, den ich gezogen bin. Da gaben sie ihm alle fremden Götter, die in ihren Händen waren, und ihre Ohrringe und vergruben sie unter der Eiche, die bei Sichem stand. Und sie brachen auf. Und es kam ein Gottesschrecken über die Städte, die um sie her lagen, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese wunderbaren 5 Verse aus dem 1. Buch Mose, Herr. Wir wollen dir Dank sagen für das, was du uns hier kundtust, über die Geschehnisse in Jakobs Familie und wie du an ihnen gewirkt hast, Herr. Und wenn wir jetzt diese Geschichte über diese Familie hören, so wollen wir dich bitten, Herr, dass du sie für uns zum Segen werden lässt, für unsere Situation, für unsere Familien, Herr, für das einfach, was uns betrifft. Und dass das geschieht, Herr, dass wir Segen bekommen können aus dieser Predigt, dazu bedarf es deiner Hilfe, deines Geleites. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, um dieses Geleit, wir wollen dich bitten, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an unser aller Glauben. Amen. Ich habe diese Predigt überschrieben über eine heilige, schrägstrich unheilige Familie. Und ich habe drei Punkte mitgebracht, die ich auslegen möchte. Erstens, die Fehler der heiligen, unheiligen Familie. Zweitens, die Korrektur der heiligen und unheiligen Familie. Drittens, die Hilfe der heiligen, unheiligen Familie. Der erste Punkt, die Fehler der heiligen und unheiligen Familie. Das sind drei Fehler, die hier machen. Die blicken eigentlich so direkt an, aber wenn man so ein bisschen den Hintergrund der gesamten Jakobsgeschichte kennt, auch die Kapitel zuvor, dann weiß man um die Fehler, die hier gemacht haben, was hier in dieser heiligen Familie wieder mal schiefgegangen ist. Das ist nämlich als erstes die Sünde der Rache. Jakobs Familie ist zum großen Teil vom Rache getrieben. Wir sind hier im Kapitel 35, im Kapitel 34 zuvor wird ganz ausführlich eine furchtbare Geschichte erzählt. Jakob ist zurückgekommen ins gelobte Land. Die Begegnung mit Esau ist gut gelaufen. Alles super. Jetzt hat er sich niedergelassen dort in Sukkot, dehnt sich aus, geht bis nach Sichem. Und eine seiner Töchter, Dina, wird erkannt von einem Mann in diesem Land, der heißt Sichem, Hivita, der vergewaltigt sie. Aber er ist so ein bisschen ambivalent. In dem Moment, wo er sie vergewaltigt, verliebt er sich in sie. Es ist eine furchtbare Schandtat, die der Dina dort angetan wird. Aber er sagt, hey, ich muss diese Frau heiraten. Er bittet und bettelt um Dina. Er sagt, die will ich haben. Er geht zu seinem Vater. Er nimmt die ganze Stadt, in der er wohnt, mit halt nicht. Wir müssen irgendwas tun. Ich muss diese Frau heiraten. Also ganz schwierig, auch dort bei den Heiden. Und Jakob willigt schließlich ein. Die Söhne, die dealen das so ein bisschen, sagen, ja, aber ihr könnt es nur dann machen, wenn ihr euch beschneiden lasst. Und er ist so verliebt, nicht? Dieser Sichem, obwohl er so eine Schandtat getan hat, sagt, ja, dann lassen wir uns halt beschneiden. Und dann lässt sich die ganze Stadt beschneiden halt. Und am dritten Tag, wo sie furchtbare Entzündung haben halt, in Schmerzen da liegen, da kommen Levi und Simeon, Zweit- und Drittgeborene von Jakob. Und das sind harte Männer. Die haben das nicht ertragen können, was ihrer Schwester angetan worden ist. Schuld, die ihnen angetan worden ist, die müssen sie vergelten. Und dann nehmen sie Rache. Furchtbare Rache. Die bringen nicht nur den Sichem um, den Vergewaltiger, der jetzt schon ihr Bruder ist, der schon in der Familie ist. Nein, die schlagen auch alle anderen Männer dort tot. Die metzeln alles nieder, was da ist. Dann plündern sie ganz Sichem und dann nehmen sie die Frauen und Kinder gefangen in die Schuldsklaverei. Nehmen die Viecher alles, was da ist. Die machen kalte Platte. Und das ist der Moment, wo hier eben unmittelbar dann Jakob davon Kunde kriegt, dass er sagt, seid ihr ganz von Sinnen? Wir sind hier nur eine kleine Truppe, ich habe nur euch paar Söhne und um uns rum sind die ganzen Kanaaniter, die werden uns jetzt alle umbringen über das, was ihr gemacht habt. Da steht der Vater da und die Söhne haben riesen Mist gebaut, riesen Mist. Alles ist jetzt bedroht, denn die Rache, die kommen muss von den Kanaanitern, die wird furchtbar sein. Die werden an ihnen genauso handeln, wie eben Simeon und Levi gehandelt haben an diesen Männern dort in Sichem. Und das ist ein Fehler, den die heilige Familie macht. Rache. Rache. Uns ist Schuld angetan worden und wir zahlen zurück mit selber Münze. Und auf einmal ist alles, was man dem Trieb nachgebend getan hat, dann dazu, dass man jetzt gefährdet ist. Deshalb muss Gott sie hier rausbringen. Deshalb der letzte Satz halt nicht. Da muss Gott dafür sorgen, dass die anderen die Augen zugehalten bekommen, dass sie nicht nachjagen halt. Aber das ist das, was Familie zerstört, was auch in heiliger Familie passiert, Rache. Aber wenn wir der Rache Raum geben, dann geben wir dem Widersacher Raum. Gott sagt uns klar und deutlich, wir sollen uns nicht selbst rächen. Römer 12, 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergeben, spricht der Herr. Es gibt eine Spirale des Bösen. Das ist das, was der Widersacher will. Mir wird Schuld angetan und ich zahle zurück. Und hart und brutal. Und am besten immer noch eine Schippe drauf. Und das Gegenüber genauso. Ganz in der Geschichte gucken, kriegen, alles, was das Dinge zerstört hat. Zwischen Gruppen, Völkern, aber eben auch in Familien. Rache. Aber das ist ein Prinzip, was Gott durchbrochen hat, auch bei sich selber. Er hätte sich immer wieder rächen müssen für das, was die Menschen ihm angetan haben. Aber er trägt selber das Urteil auf Golgatha und lebt Vergebung und Barmherzigkeit. Und Rache ist das Erste, was hier die Familie Jakobs falsch macht. Und das dürfen wir wissen als erste Botschaft für unsere Familie, für unser Umfeld. Wir sollen uns nicht rächen. Wir, wenn wir Christen sind, wir können die Dinge abgeben. Wir müssen es nicht depressiv ertragen, wenn uns Schuld angetan wird. Das nicht. Wir sollen aber schon gar nicht aggressiv zurückschlagen, sondern wir dürfen es bringen zu dem Gott, der der Richter ist, der Recht richten wird. Und ganz vieles in kaputten Ehen, in kaputten Familien hat damit zu tun, dass Rache geübt wird. Nicht wie Simeon und Levi mit dem Schwert, dass sie die Leute wirklich umbringen, sondern dass damit gesagt wird, ja, sie hat mir das nicht gegeben und deshalb werde ich beim nächsten Mal suchen. Nein, gerade auch in der Ehe, gerade auch im Verhältnis zu Kindern und Eltern immer wieder vergeben, wie uns Christus vergeben hat. Ertragt einander, so heißt es in Kolosser 3. Das ist ein Wort, das ich jede Trauung auch lese. Ertragen, darum geht es halt. Nicht Rache üben, sondern ertragen. Aber leider gelang das der Familie Jakobs nicht, die heilige Familie, die dadurch so unheilig wurde. Und leider gelingt uns das häufig nicht, obwohl wir zum Herrn gehören. Wir sollen nicht Rache üben. Ein zweites, was sie als Fehler machen, diese heilige Familie, die Sünde des falschen Ortes. Nicht nur die Kinder machen Fehler, Simeon und Levi, dass sie da so brutal Rache üben. Nein, Jakob selber hat einen Fehler gemacht. Jakob ist hier in Sukkot. Das wird auch in den Kapiteln zuvor, 1. Mose 33, erzählt, er kommt zurück ins gelobte Land. Und als das mit Esau gut ausgeht, da lässt er sich nieder in Sukkot. Zu dem Zeitpunkt ist das noch keine Stadt, aber er baut dort Hütten. Er hat so viel Vieh, er ist so reich. Dann heißt es, er muss für sein Vieh Hütten bauen. Das ist auf einmal wichtig. Er ist im gelobten Land und im gelobten Land geht es jetzt auf einmal darum, Kohle machen. In Sukkot Hütten, nicht Hütten bauen. Das war auf einmal das Programm. Und dann kommt Gott und das sagt er hier. Zieh weg davon, von diesem Ort. Zieh nach Bethel. Und Bethel heißt Haus Gottes. Das ist der Platz gewesen, wo er gesegnet wurde. Er hat sich gekümmert, als er ins gelobte Land war, um seinen Besitz. Das war auch seine Angst, als dann Esau ihm entgegenkommt halt. Und jetzt hat das alles mit Esau gut geklappt. Und jetzt, wie gesagt, baut er die Hütten. Sukkot, das Hüttenbauen. Aber Gott sagt, nee, weg hiervon. Zieh nach Bethel, ins Haus Gottes. Und das ist das, was Jakob falsch gemacht hat. Der hat die falsche Platzanweisung. Wäre er denn nicht dort gewesen, in Sukkot hätte Hütten gebaut, das direkt bei Sichem liegt, dann hätte seine Tochter auch nicht diese Vergewaltigung erleben müssen, dann wäre dieses ganze Elend erspart geblieben. Aber er hat die Platzanweisung Gottes missachtet. Er ist nicht in Bethel gewesen, da zieht er jetzt hin, sondern er ist nach Sukkot gegangen. Mach dich auf und zieh nach Bethel, sagt Gott. Das war sein Fehler. Falsche Platzanweisung, ja vermeintlich eine ganz andere Schuld, ganz anderer Fehler als das, was seine Söhne gemacht haben. Und doch in der Konsequenz das, was dazu geführt hat, dass seine Söhne das getan haben, weil eben die ganze Familie am falschen Ort ist. Auch das ist ein Momentum, was wir immer wieder in der Bibel finden. Die falsche Platzwahrnehmung der Familie, die zu Gott gehört. Abraham, der geht ins gelobte Land, so wie verheißen, es macht alles richtig, dann kommt eine Hungersnot, ja, dann passt das eben nicht mehr so, dann müssen wir weiterziehen nach Ägypten. Jetzt müssen wir den Befehl Gottes erstmal für Momentum aussetzen, halt nicht, er geht nach Ägypten, da wird die Sarah gefährdet, halt nicht, der Pharao will sie nehmen, halt, da nimmt er die Hagar mit all den Problemen, die dann später virulent werden. Warum? Weil er eben am falschen Ort ist. Elia, der große Prophet, also nochmal, das ist, wie gesagt, Familie Gottes. Wir reden hier nicht um irgendwelche Heiden, die die Dinge falsch verstehen. Die besten Leute, Abraham, der Segensträger, Elia, der große Prophet des Alten Testamentes halt. Da macht er sich in die Hose vor Isabel, der flieht da in die Wüste, ist in der Höhle und dann fragt ihn Gott, was machst du hier? Elia. Elia heißt ja, Jahwe ist mein Gott. Wenn Jahwe dein Gott ist, was pisst du dir denn in die Hosen, Mann? Was machst du denn hier? Hier gehörst du nicht hin. Das ist der falsche Ort für meinen Propheten. Jona, auch so ein Prophet, großer Mann, vollmächtiger Verkündiger, ganz Ninive, tut Buße, als der da predigt. Aber als er den Befehl Gottes kriegt, der sagt er nicht, ich gehe nicht eben in den Osten nach Ninive, genau entgegengesetzt, nach Spanien, nach Tarsis. Falsche Platzanweisung. Das ist Gott auch etwas, wo er dann korrigierend sehr, sehr stark eingreift. Nicht? Also sagt, also so läuft es ja nun nicht halt, nicht? Dass er genau das Gegenteil tut, lässt den Sturm kommen, den Fisch, ihr kennt die Geschichte halt so sagen, und dann spuckt er an Land, dann kriegt er nochmal eine zweite Chance. Aber eben auch falscher Ort. Verlorener Sohn. Lukas 15, diese Geschichte. Da ist einer im Vaterhaus. Und dann sagt er, nee, die Welt ist viel schöner. Sukkot ist viel schöner als Bethel. Und dann geht er raus, gib mir mein Erbe und verprasst alles. Und das checkt er dann am Trog der Schweine, als er dir die Schoten fressen will. Wow, wie viel besser ist dann? Dann kehrt er um zu dem richtigen Ort. Also könnte ich weiter erzählen halt, aber das ist genau das Richtige. Das ist das, was der Psalm 1 sagt. Nicht wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Also es gibt falsche Plätze, wo wir sein können. Falsche Orte. Und es ist wichtig, dass wir die Platzanweisung Gottes annehmen. Nicht selber danach suchen, was ist denn für mich wichtig? Für mein wirtschaftliches Vorkommen? Wo ist denn mein Sukkot? Sondern wo ist mein Bethel? Wo ist mein Haus Gottes? Wo habe ich zu sein? Wo ist meine Platzanweisung? Ich habe die Geschichte von Traugott Hahn schon mehrfach erzählt, aber mir fällt auch beispielgebend keine bessere ein. Dieser großartige Gelehrte aus Dorpat da im Baltikum, der da vor dem Ersten Weltkrieg gelebt hat, wo dann die Kommunisten kommen halt und das Baltikum erobern und alle Christen umbringen wollen. Und er als Pfarrer und Universitätsprofessor, er wird rausgebracht, im Zug, er fährt weiter, ist schon in Preußen halt, ist gerettet halt. Seine Gemeinde hat er zurückgelassen halt. Er sitzt mit seinen vier Kindern da im Zug, ist glücklich, zufrieden, liest in der Bibel, alles fromme halt, nicht? Sukkot ist erledigt, um die eigene Hütte habe ich mich gekümmert. Und dann liest er Johannes 10 vom guten Hirten, dass der gute Hirte gibt das Leben für die Schafe und dass der Mietling wegläuft. Und da versteht er in diesem Zug, ey, ich habe die falsche Platzanweisung. Ich muss zu meiner Gemeinde als Pfarrer. Ich darf hier nicht bei meiner Familiensicherheit bleiben. Ich muss doch bei meiner Gemeinde sein. Und steigt an der nächsten Bahnstation aus und nimmt den Zug zurück, obwohl er weiß, er geht in den sicheren Tod. Er hält dann noch einige Wochen Gottesdienst, er wird dann verhaftet und 1919 von den kommunistischen Schergen und Verbrechern erschossen. Da war einer, der die Platzanweisung angenommen hat. Das sage ich auch. Die Platzanweisungen Gottes sind nicht immer die Wohlfühloasen. Bethel ist nicht immer das, wo wir sagen, Mallorca am Strand und alles ist schick und schön. Sondern das ist häufig hart, die Platzanweisung Gottes. Aber wenn Gott uns eine Platzanweisung gegeben hat, dann wollen wir immer dort bleiben, wo der Herr uns hingestellt hat. Immer wieder in unserem Bethel und nicht suchen nach dem Sukkot. Das ist das Zweite, was die heilige Familie falsch macht, dadurch unheilig wird, sie sind am falschen Ort. Ja, und dann ist ein Drittes, da ist der Götzendienst. Jakob, der Sohn Isaaks, der Enkel Abrahams, diese Segenslinie, Erzvater in seiner Familie. In seiner Familie, die den lebendigen Gott kennen wie niemand, die Offenbarung, die hat, in seiner Familie gibt's Götzendienst. Die Bibel erzählt das ausführlich. Seine Frau, die Rahel. Das ist ja so eine romantische Geschichte, ja. So wunderbar, die will er ja haben, nicht die Lea, die hässliche so, aber erst muss er um die dann 7 Jahre, ihr kennt die Geschichten halt nicht. Und dann hat er die Rahel, die ist ja so gut und so wunderbar. Aber das ist eine ganz verdorbene, deshalb versteht sich Jakob auch so gut mit der. Eine ganz verdorbene ist das. Als sie nämlich wegziehen von Laban, ihrem Vater, da geht die hin und beklaut ihren Vater. Dann nimmt die Hausgötze mit. Und sagt, können wir vielleicht ja gebrauchen. So nach dem Motto, wenn ich jetzt nicht mehr zu Hause bin, dann wird das eben geklemmt, was vermeintlich irdischen Segen bringen kann. Und dann klaut sie diesen Teraphim, diesen Hausgötze. Und als Laban feststellt, die sind weg, ist das schon schlimm für ihn. Aber als er feststellt, die Hausgötze ist weg, ach du liebe Zeit, dann jagt er ihn hinterher, stellt sie. Und dann sagt er, ja, du hast mich beklaut, dass du mir meine Leute weggenommen hast, aber die hat mich beklaut. Wo ist mein Hausgötze? Und Jakob sagt dann, bei dem du die findest, die kannst du umbringen, ist gar kein Problem. Ah. Aber die Rahel, wie gesagt, ist nicht nur ein Diebin, ist auch geschickt. Genau wie eben Jakob, der hat ja auch seinen Bruder übers Ohr gehauen. Dann nimmst du die Hausgötze, setzt dich auf so ein Kamel, der erzählt die Bibel ausführlich nochmal zum Thema heilige Familie. Deshalb die Bibel spricht darüber, das könnte man ja unter den Tisch fallen lassen, tut Gott nicht. Ne? Nimmst du die Hausgötze, packt sie unter den Kamel, setzt sich über den Sattel drüber. Jetzt kommt der Vater und sagt, so, jetzt muss ich dich auch noch durchsuchen. Da sagt die, ja, kannst du ja gerne machen, aber es geht mir nach der Frauenweise. Lüge. Ja, dann ist okay, Schatz, dann bleib mal sitzen halt. Ne? So, der Vater lässt sich von dir übers Ohr hauen. Und die nehmen die Hausgötze mit. Und da schleppen die ins gelobte Land. Diesen Dreck haben die mitgenommen. Und nicht nur das, hier wird ja auch von den Ohrringen gesprochen halt. Die tun die Ohrringe ab. Geht nicht darum, dass Jakob jetzt sagt, du, ich habe jetzt einen puritistischen Zug halt, ich mag keine Frau mehr mit Ohrringen halt, mach die mal ab. Nein, die Ohrringe sind damals, das wissen wir aus archäologischen Funden halt und aus Berichten halt, das sind eben auch Götzen häufig gewesen, wo in den Ohrringen halt Götzenbildern waren. Dinge, von denen man sich Schutz versprach. Das ist nicht umsonst, dass 2. Mose 32, als Aaron das goldene Kalb baut, sie die Ohrringe abtun. Die tun etwas, was götzendienerisch ist, um ein größeres Götzenbild zu bauen. Oder als Gideon, Richter 8, die Midianiter besiegt hat, dann nimmt er ihnen die Ohrringe ab und baut davon einen Ephod, wiederum einen Götzen halt. Also die Ohrringe sind im alten Orient sehr stark götzendienerisch behaftet. Und das haben die auch alle mitgeschleppt. Die Lea, die Rahel, ihre Mägde halt, die sind schön mit Ohrringen behangen. Götzendienst. Und das ist offenkundig, das ist nicht irgendwie so unter der Decke gewesen halt. Wir haben sie alle schön rumgetragen. Götzendienst. Und der heiligen Familie. Ich sage, wir reden ja nicht von irgendeiner Familie. Nicht von den Kanaanitern und Hivita und Peresita, wie sie alle geheißen haben. Wir reden von Abraham, Isaak, Jakob, den Erzvätern. Götzendienst. Das sind die Fehler. Und das ist auch der Fehler bei uns. Ja, wir wissen um den lebendigen Gott, wir wissen um Jesus Christus. Und ich erlebe es immer wieder, auch bei Christen, dass wir immer noch so ein Talisman haben. Da bappt man sich irgendwas ans Auto, an den Rückspiegel, weil man denkt, da gibt irgendwie eine Christophorus-Plakette oder irgendetwas in Schutz, dass ich keinen Unfall habe. Da habe ich irgendetwas, was mir Glück und Segen bringen kann. Das ist ein Fehler. Kommt vor. Und vielleicht hast du ja auch noch so irgendetwas, irgendeinen Gegenstand, irgendwas Materielles, wo du denkst, ja, da ist eine Schutzwirkung, da ist was Magisches, irgendwelche Spiralen unterm Bett oder irgend so ein Dreck. Das ist Sünde. Das sind die drei Fehler, die die heilige Familie hier macht, wo man sagt, ach du liebe Zeit, was für eine Gurkentruppe halt, ne, zu sagen, und mit denen, ja, da will der Herr sein Volk bauen. Aber das ist das Tröstliche für uns. Bei uns ist es ja ganz genauso. Wir sind genauso Versager, wir sind genauso häufig eine Gurkentruppe wie eben die Familie Jakobs. Was aber hilft jetzt da? Das ist erstmal, was korrigiert diese heilige Familie? Was sie wirklich wieder zur heiligen Familie macht, was sie aus dem Unheiligen in das Heilige holt? Das ist erstmal die Erkenntnis Jakobs. Der erkennt, dass es falsch ist. Das ist das Große. Also er hat versagt mit der Platzanweisung, der hat versagt mit dem Götzendienst halt, der hat das erleben müssen, wie die Söhne da Mist gemacht haben. Aber die Erkenntnis, die er hat, die ist großartig. Dass er dann sagt, jupp, wir müssen was verändern. Wir müssen weg von Sukkot, der irdischen Ausrichtung an unseren Hütten. Wir müssen wieder nach Bethel. Hat ihm Gott zwar auch gesagt, ist klar, aber das ist die Erkenntnis, die Jakob hat. Und das ist die wichtige Erkenntnis, die Menschen brauchen. Immer und immer wieder. In jeder Familie, in jeder Situation, auch wenn du Single bist, niemanden mehr hast, die Erkenntnis, ich muss weg von Sukkot, ich muss hin nach Bethel. Diese Erkenntnis. Und die Bibel nennt das Buße. Zurückzukehren in das Haus Gottes. Und zurückzukehren eben mit Reinigung. Er sagt dann ja, und alle Götzen her und all eure Ohrringe, all diese Dinge, das erkennt er. Diese Rückkehr, das ist ganz wichtig, Rückkehr nach Bethel. Das ist das, was er richtig macht. Und wenn wir solche Dinge wie im ersten Punkt, den ich ein bisschen ausführlicher beschrieben habe, haben, ist das für uns erstmal wichtig, dass wir uns von Gott im Geist die Erkenntnis schenken lassen, was falsch ist. Dass wir vielleicht eine falsche Platzanweisung haben. Dass wir vielleicht irgendwas Götzendienerisches haben. Dass irgendwas mit Rache bei uns läuft. Dass wir da gucken, was ist da falsch. Und da können wir nur darum bitten, wir in unserer Sündhaftigkeit erkennen häufig Dinge nicht. Aber da sind wir wieder König David, da dürfen wir beten, so heißt es im Psalm 139 zum Ende hin, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Also hier betet David darum, dass Gott ihm die Erkenntnis gibt, falsche Wege zu korrigieren. Und das können wir immer nur wieder auch tun, dass wir um diese Erkenntnis Jakobs bitten, dass wir bitten, Herr, wir sind nicht wie die Welt, wo wir denken, es ist alles in Ordnung, wir rechtfertigen das noch. Nein, ich bin bereit dafür, für deine Weisung, dass dein Auge mich leitet, dass du mir zeigst, was falsch ist, schenk mir bitte die Erkenntnis. Und wenn ich die Erkenntnis habe, und das macht Jakob dann auch richtig, dass er dann eine klare Ansage an die Seinen macht, in seiner unheiligen Familie. Als er erkannt hat, was falsch ist, da sagt er klar, wo es jetzt lang geht. Da geht er hin und sagt, wir müssen etwas verändern. Wir müssen weg von Sukkot, wir müssen nach Bethel. Und er macht das mit einem Ding sehr deutlich. Er sagt nämlich, zieht euch andere Kleider an. In der Geschichte sagt er halt nicht, ihr sollt die Kleider wechseln. Und das ist ein tiefes Bild im alten Orient gewesen, zu sagen, die Kleider zu wechseln. Ein altes Kleid abzulegen, ein neues anzuziehen. Das ist ein Zeichen der Buße und der Umkehr, ein Zeichen dafür, dass man unter einem neuen Herrschaftsbereich steht. Wenn früher ein Heer erobert wurde und dieses Heer hatte eine besondere Uniform oder hatte besondere Abzeichen, wenn das Heer besiegt war, dann musste sie die alten Abzeichen, die alten Kleidung ablegen und die neuen Uniformen, die neuen Abzeichen dran tun. Neuer Befehlshaber. Und so ist es eben auch hier. Die Zugehörigkeit zu etwas Neuem soll dokumentiert werden. Und wir gehören nicht mehr der Welt, wir gehören dem Herrn. Das ist dieses Zeichen, was hier ist, dieses neue Kleid. Übrigens ein Bild, das es immer wieder in der Bibel gibt. Im Bundesschluss am Sinai, 2. Mose 19, da müssen die Kleider gewaschen werden. Sie waren vorher dreckig, sie werden gewaschen. Auch da ein neues Kleid vor Gott. Matthäus 22, durchs große Festmahl, die große Hochzeitsfeier, da geht dann der Hausherr, da geht Gott durch und guckt, auf einmal sieht einen, der hat einer ein Festkleid nicht an. Dann wird nicht gesagt, er zieht ihn, nein, schmeißt ihn raus, da wo Heulen und Zähneklappern ist. Römer 13 heißt, es zieht an den Herrn Jesus Christus. So ein Bild, das ruht im Neuen Testament auf das, was im alten Orient war. Jesus anziehen. Galater 3 heißt es, die ihr auf Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Und das ist ja das, was in der Familie Jakobs auch ist. Sie gehen unter dem Segen Gottes. Aber sie haben sich an diese Welt verkauft. Und jetzt macht er das Deutliche, hier muss was anders werden. Macht eine klare Ansage. Wir müssen Buße tun. Wir müssen andere Kleider anziehen. Jetzt muss keiner von euch halt nach Hause gehen und sagen, ich ziehe jetzt den Sonntagsanzug an, weil ich hier was weiß ich, eine gute Predigt gehört habe oder auch nicht. Aber im Herzen muss das passieren. Da muss etwas anders werden. Da müsst ihr ein anderes Kleid anhaben. Da dürft ihr nicht mehr das Kleid von Sukkot anhaben, sondern das Kleid von Bethel. Und das ist das, was Jakob hier richtig tut. Er ruft seine Familie dazu auf. Und das hat jeder Verantwortliche in seiner Familie zu tun. Wenn du Familienvater bist, wenn du Familienoberhaupt bist halt, da hast du eine Verantwortung für deine Familie. Wenn du Leiter in einem Hauskreis bist, wenn du gar Pastor bist, dann hast du immer wieder dich selber zuerst, aber auch alle anderen zu einem aufzurufen. Wechselt eure Kleider. Tut Buße. Tut Buße. Ihr müsst umkehren. Nicht nur alles gut finden, alles wunderbar finden, sondern umkehren, Buße tun. Zurück nach Bethel, ins Haus Gottes. Das ist der Ruf, der auszusprechen ist. Ihr müsst die Kleider wechseln. Es muss anders werden. Du musst dich von einem anderen führen lassen. Das ist die klare Ansage Jakobs, die hier gemacht wird. Das ist die richtige Korrektur, die passiert. Und dann tut er noch ein anderes halt, nicht? Er vergräbt diese Götzendinger. Die kommen dann, dieser Götzendienst, der ist falsch, den sie da gemacht haben. Und dann sagt er nicht, naja, wertvolle goldene Ohrringe schmelzen wir ein, konnten sie damals schon gut zu Gold machen. Nicht nur heute ist das Gold hoch angesehen, auch schon damals im alten Orient halt. Und sagt, naja, den Ephor, den können wir auch noch irgendwie verticken halt. Irgendwelche Kanaaniter nehmen das auch. Nein, er nimmt diesen ganzen okkulten Dreck und vergräbt ihn unter der Eiche dort. So übrigens die Eiche, als Abraham ins Land kommt, Genesis 12, wo er zuerst Gott anbetet und einen Altar baut. Und da vergräbt er, an dieser besonderen Stelle vergräbt er diesen ganzen okkulten Dreck. Das heißt, endgültige Entsorgung. Vergraben heißt, das ist jetzt aus meinem Lebensbereich entzogen und es gibt auch keine Wiederverwendung. Solltest du irgendwelche okkulten Gegenstände haben, nicht denken, ja, die setze ich jetzt im Internet ein, habe für irgendwelche Tarotkarten so viel Geld bezahlt, wegschmeißen, vergraben, verbrennen, weg damit. Das ist ein Zeichen der Ehrerbietung gegenüber Gott. Und dann rausnehmen, weil die Versuchung an diesen Dingen groß und stark ist. Da müssen ganz klare Dinge sein. Vergraben oder später bei Gideon. als der berufen wird zum Richter, da stellt er fest, in meinem eigenen Vatershaus gibt's ein Aschera-Bild. Und da geht Gideon hin und hackt es um. Gideon heißt ja auch der Hacker. Vergraben, unbrauchbar machen. Und das ist das, was bei unserem Leben Götzendienst ist. Und vielleicht ist es nichts Gegenständliches in deinem Leben. Irgendein Amulett oder irgendein Talisman. Vielleicht ist es ja irgendein falscher Habitus, den du hast. Irgendein sündhaftiges Verhalten. Da gibt es auch nur eins, wenn das für dich zum Götzendienst geworden ist, deine Pornografie oder deine Götze, vergraben. Vergraben. Radikaler Bruch. Dem eigenen Lebensbereich entziehen. Das ist die Korrektur, die er hier macht. Die haben in einem unheiligen Zustand gelebt, diese Familie. Aber dann kommen wirklich drei ganz glasklare, richtige Entscheidungen. Er hat eine richtige Erkenntnis. Er macht eine klare Ansage an seine Familie. Und er vergräbt letztlich das Falsche. Und ein dritter Punkt dieser Predigt, wo wir noch einmal kurz beleuchten wollen, auf das, was dieser Familie letztlich zur Hilfe geworden ist. Dieser heiligen Familie, aber die da in Unheiligkeit verfallen ist halt nicht. Was hat dieser Familie geholfen in ihrem unheiligen Zustand? Und das vielleicht für dich auch nochmal Hinweis, wenn du momentan in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Umfeld, in einer gewissen Unheiligkeit lebst. Mit Brüdern und Schwestern zusammen, aber es läuft nicht so. Was kann da helfen? Das erste ist das Wort des Herrn. So geht ja unsere Perikope los. Die sind in einem furchtbaren Zustand. Die Söhne haben diese Rache geübt halt. Jetzt müssen sie alle ermordet werden halt. Jakob hat die falsche Platzanweisung, sie haben den Götzendienst und dann kommt Gott mit seinem Wort. So geht unsere Perikope los halt. Gott sprach zu Jakob. Gott muss sprechen zu Jakob, dass er das erkennt und dass Veränderung ist. Gott sprach zu Jakob. Und als er spricht, erlebt Jakob für sein Leben Korrektur und Wegweisung. Dazu musste aber das Sprechen Gottes sein. Jetzt kann man sagen, ja Mann, was hat Jakob für einen Vorteil? Zu dem hat Gott ja immer wieder gesprochen. Da sage ich, uns geht's viel besser als Jakob. Bei dem ist das punktuell gewesen. Das sind Jahrzehnte vergangen, seit Bethel war, 1. Mose 28, diese wunderbare Offenbarung. Gut, am Jabok hat er auch nochmal mit ihm gesprochen, aber das war immer nur punktuell. Wir können das bedingen, wir haben das Wort Gottes, wir können immer wieder Gottes Wort hören. Und wir brauchen es genauso wie Jakob für unsere Wegweisung und für unsere Korrektur, wenn wir in Unheiligkeit gefallen sind, wir selber oder unsere Familie. Dazu müssen wir eben in der Bibel lesen. Und dazu auch am Beginn dieses Jahres, ist ja dieses Jahr die erste Predigt, die ich heute hier halten darf, von dieser Kanzel. Wissen das mit den guten Vorsätzen, nicht im Blick auf dein Gewicht oder auf deine sportlichen Aktivitäten, deine Reisetätigkeiten, sondern wissen der gute Vorsatz für die Bibellese. Ich hoffe, alle lesen eben zwei Kapitel jeden Tag und dann bleibt ihr da drin. Oder wollt ihr das vielleicht doch noch mal intensivieren? Dieses Jahr die Bibel einmal ganz durchlesen. Oder sich eine Studienbibel zulegen, ob die MacArthur oder die neue Elberfelder und sagen, Mensch, die lese ich mal durch mit allen Erklärungen, um weiterzukommen. Du wirst von Gott darin angesprochen. Und das weiß jeder, der Bibel liest, wie du das dann erlebst. Wegführung, Bestätigung, Tröstung, aber eben auch, das sagt Jakob ja auch in der Predigt, erlebt die Tröstung damals in Bethel, aber eben auch die klaren Korrekturen. Das heißt, das, was ihm geholfen hat und seiner Familie, war das Wort Gottes. Und wenn du Hilfe brauchst für deine unheilige Situation in deiner sonst so heiligen Familie, dann nimm das heilige Wort Gottes mit hinein. Denn das heilige Wort Gottes schenkt uns Heiligung, dass wir vom Unheiligen zum Heiligen gelangen. Aber es ist auch noch ein anderes, was hier der Familie Jakobs hilft. Es ist nicht nur das Lesen der Bibel, das ist das eine, zu sagen, ja, mache ich eben jeden Tag, knall hier meine zwei Kapitel runter, lese mir vielleicht ab und zu mal einen Kommentar durch, was ich auch alles mache halt. Aber das Lesen ist das eine, das Befolgen ist das andere. Gott spricht, und das heißt noch nicht, dass ich das tue. Ich habe eben von Jona gesprochen. Da spricht auch Gott ganz klar. Der macht genau das Gegenteil von dem, was Gott sagt. Das ist ja unsere Unheiligkeit. Wir haben klar verstanden, was Gott von uns will. Aber wir machen ganz was anderes. Gesagt ist nicht gehört, hat der Verhaltensforscher Konrad Lorenz einmal gesagt. Gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden und verstanden ist nicht umgesetzt und umgesetzt ist nicht beibehalten. Also es ist immer wieder ein Prozess. Und dass wir wirklich dem Gesagten gehorchen, das macht eben Glauben aus. Das ist das, was der Heilige Geist dann tut. Geglaubt ist noch nicht gehorsam umgesetzt. Ich kann glauben, dass das falsch ist, die Ehe zu brechen. Und tue es dann trotzdem, weil die Gier in mir so stark ist. Ich glaube das auch, dass Geldgier so vieles zerstört. Aber trotzdem bin ich so scharf auf meine Aktiengewinne und auf all diese Dinge. Gottes Wort will nicht nur gehört werden, es will auch begriffen und getan werden. Wir sollen auch Täter des Wortes Gottes sein. Das ist das, was Jakob hier tut. Das muss man mal dem Hoch anrechnen. Der hört es, erlebt die Korrektur und tut es auch. Haut diese ganzen Götzenbilder weg und bricht auf von Sukkot nach Bethel. Gehorsam gegenüber dem Wort des Herrn. Und das auch für dich, da wo du etwas klar verstanden hast, vielleicht in dieser Predigt oder in der Bibellese, tu es. Tu es, was der Herr dir gesagt hat, tu es. Wie die ungleichen Söhne, Matthäus 21. Gott sagt was und der eine Sohn sagt, tja, ich gehe auf das Feld. Also Gott sagt, geh aufs Feld und arbeite. Und sagt, natürlich mache ich das und tut es nicht. Und der andere Sohn sagt, ha, nee, will nicht. Aber dann schlägt er in sich und geht hin und arbeitet nicht. Und wer hat den Willen des Herrn getan? Und so auch für uns. Es geht auch um das Tun, dass wir es wirklich aktiv umsetzen. Wenn wir etwas erkennen, wenn da Götzendienst ist, wenn falsche Platzanweisung ist und wir klar erkannt haben, es ist so, dann sollen wir auch das tun, was Gott uns sagt. Und wenn wir das tun, das Wort Gottes hören und es tun, dann werden wir den Segen des Herrn erleben. Das ist das Wunderbare, wie diese Geschichte so wunderbar endet. Gott hält der Familie Jakobs, dieser unheiligen Familie, die doch heilig sein soll, vor, was Schuld ist. Und dann kommt diese Buße, sie tun die Dinge ab, die Götzenbilder, sie kehren um. Und dann heißt es hier im letzten Vers, und es kam ein Gottesschrecken über die Städte, die um sie herlagen, sodass diese den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Es war klar, dass ich eben skizziert habe, diese Schandtat an der Diener und dieser furchtbare Meuchelmord mit all den Dingen, den Simon und Levi taten, jetzt müssen sie umgebracht werden. Ob unserer Schuld sind wir des Todes, ob der Sünde sind wir des Todes. Aber die tun Buße. Und dann kommt ein Gottesschrecken. Es wird kein Pfeil geschossen, kein Schwert gezogen von den Leuten Jakobs, dass sie sich verteidigen und sich da irgendwie rauskämpfen, wie aus so einem Kessel, in dem sie drin sind. Nein, Gott tut es. Gott schenkt Segen. Nicht, dass es so ist, dass der Gehorsam den Segen automatisch bedingt, aber der Gehorsam gegenüber Gottes Wort öffnet den Raum für des Herrn Segen. Und das erlebt die Familie Jakobs hier, dass sie dann neu gesegnet wird. Eigentlich muss jetzt der Tod kommen von all den Völkern, um jetzt muss die Wiedervergeltung kommen. Aber durch Gottes Hilfe können sie einfach so weiterziehen nach Bethel und sie sind gesegnet. Und das ist natürlich auch unsere Geschichte. Eigentlich haben wir den Tod verdient, ob unserer Sünde. Das ist so. Durch das, was wir alles falsch gemacht haben, müssten wir eigentlich auch alle sterben. Aber weil wir Buße getan haben, umgekehrt sind zu unserem Herrn und Heiland, weil wir nach Bethel gehen ins Haus Gottes, da ist Gott gnädig und barmherzig, vergibt uns in Jesus Christus. Und nicht mehr der Tod ist unser Schicksal, sondern das Leben, was vor uns liegt in Bethel im Haus Gottes. Wenn wir unserem Herrn und Heiland den ersten Platz in unserem Leben einräumen, dann übernimmt er eben auch die Verteidigung unseres Lebens. Wir denken ja immer, das müssen wir alle selber machen, das müssen wir selber halten. Nein, wenn wir sein Wort hören und ihm gehorsam sind, dann wird er sich um alles andere kümmern. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch zufallen. Das ist der Segen des Herrn, den diese Familie Jakobs hier erleben darf. Und das macht sie zur heiligen Familie. Nicht, dass die per se heilig sind in ihrem Tun und Verhalten. Nein, das haben wir eben festgestellt. Die sind unheilig wie wir. Aber weil sie Buße tun und sich zuwenden, weggehen aus Sukkot nach Bethel, wendet sich Gott ihnen segnend und liebend zu. Und das macht sie dann zu einer heiligen Familie. Über eine heilige, eine unheilige Familie. Die Fehler der heiligen, unheiligen Familie. Die Korrektur der heiligen, unheiligen Familie. Die Hilfe der heiligen und unheiligen Familie. Möge Gott uns in all unserer Unheiligkeit, die wir leider immer wieder an den Tag legen, immer wieder gnädig sein und dass er uns führt, wie die Familie Jakobs, hin nach Bethel, hin in die Heiligkeit. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.